Herzlich willkommen zu der Sendschreiben. Wir haben ja Anfangsjahr, 11. Januar, eine Predigt gehabt, zu dem Text, der an Laodicea gerichtet ist, aus Offenbarung 3. Und in der Vorbereitung zu dem Text habe ich mich sehr viel so mit Offenbarung grundsätzlich, aber gerade auch mit der Sendschreiben speziell beschäftigt. Jetzt natürlich 7. mit Laodicea am meisten. Und haben da gemerkt, dass dort ganz, ganz, ganz viel drinsteckt, wo unmöglich in eine einzige Predigt reinpasst. Und hat gedacht, ja, wenn das Interesse da ist, dann machen wir doch da noch ein bisschen mehr Vertiefungsarbeit. Und es freut mich, dass da doch einiges an Interesse da ist, dass wir das können machen heute. Ja, genau. Also was machen wir heute? Es wird vor allem eine Textvertiefung sein. Also es ist weniger jetzt wie am 11. irgendwo so Auslegung, was heisst das jetzt für Gemeinde oder so, sondern mehr so, was ist im Text eigentlich alles drin und auf was bezieht sich das auch. Ich habe gemerkt, mich hat das sehr fasziniert. Es hat mir auch nochmal so 2-3 Augen aufgemacht, wo ich gemerkt habe, ja, es wird dann schon auch praktisch. Aber es ist vielleicht jetzt mehr an euch, dann die praktischen Konsequenzen da zu ziehen. Und sonst eben, da im Skript habe ich eigentlich so ein bisschen meine Hauptpunkte habe ich drin. Die könnt ihr sehr gerne mitnehmen, oder ich kann es euch dann auch noch digital geben, die das wollen. Ja. So, eigentlich so ein bisschen meine erste Erkenntnis oder eine, die ich schon länger habe, wenn es um die Offenbarung geht, ist die, dass das ein Buch ist, das sehr, sehr viel hin und her springt. Also ein Buch, das sehr viel auf sich selber verweist und in sich selber sehr verknüpft ist. Also es ist ein Buch, das nicht einfach nur so, ja, Kapitel 1, Kapitel 2, 3, 4. Wir machen das aus praktischen Gründen. Aber der Text will eigentlich als ein Ganzes gelesen werden, weil es immer wieder Sachen gibt, wo hin und her gesprungen wird und wo Sachen wieder aufgenommen werden, die ganz am Anfang kommen, die ganz am Ende kommen. Und ich glaube, das ist zum Verständnis von der Offenbarung ganz grundsätzlich wichtig, dass man den Anfang und den Schluss sauber liest. Das sind vielleicht die wichtigsten Kapitel in diesem Buch drin. Zwischendrin geht es zu und Robsi, aber am Anfang werden ein paar ganz wichtige Sachen gesagt und am Schluss werden ein paar wichtige Sachen gesagt und das dazwischen ist halt einfach Weg zum Ziel. Das ist jetzt ein bisschen abschätzig gesagt. Ich meine es nicht so. Also dort passiert natürlich ganz viel Wichtiges. Aber darum glaube ich, ist es gut, dass wir uns dort dann auch sehr gut mit dem beschäftigen, was da drin ist. Vielleicht dann noch ein paar Sachen ganz allgemein zu der Offenbarung. Wir nennen es meistens die Offenbarung von Johannes. Das Buch stellt sich selber anders vor. Es sagt nämlich, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Also das ist schon mal wichtig. Also mit dem ersten Satz oder mit dem ersten Teil wird schon mal das Wichtigste gesagt. Es geht um Jesus Christus in dieser Offenbarung. Der Johannes ist der, der das natürlich empfangen hat und weitergibt, der das aufgeschrieben hat. Aber am Schluss, das ist die zentrale Figur. Die steht ganz am Anfang, die steht ganz am Schluss und überall zwischendrin. Also das ist das eigentlich Wichtige. Es geht in dem Buch drin, Offenbarung, dass wir etwas erkennen darüber, wer Christus ist und wie er in dieser Welt drin wirkt. Das ist so vielleicht das Hauptanliegen von dem Buch, so wie ich das verstehe. Johannes, der das bekommt, der ist auf der Insel Patmos, das ist so gerade vor der Küste von der Türkei. Ihr habt da auch eine Karte drauf, wo man das sieht. Ist da irgendwo so in den 90er Jahren vom 1. Jahrhundert. Ganz genau weiss man es nicht. Irgendwo dort, 95 oder so, plus minus, ist er dort und es ist das letzte Buch vom Neuen Testament, wo aufgeschrieben wird. Alle anderen sind vorher. Das heisst, Johannes kann da auch zurückschauen auf eigentlich wie den kompletten Schriftsatz, den wir haben. Das Alte Testament, das hat er natürlich komplett so. Die anderen Schriften vom Neuen Testament, die schwirren noch als Einzelschriften umeinander. Das heisst, die sind noch nicht gesammelt als einzelnes Buch. Also so etwas wie ein Neues Testament kann man noch nicht als einzelnes Buch kaufen oder so. Das Alte Testament schon, das gibt's als Komplettsammlung oder so. Fürs Neue Testament gibt's das noch nicht. Trotzdem sind natürlich die Schriften grundsätzlich bekannt. Johannes kennt die anderen Autoren, also er kennt den Paulus, Der kennt den Petrus. Das ist wie da und das merkt man bei der Offenbarung. Er setzt da sehr, sehr viel voraus. Weil er auch als Letztes schreibt, ist da natürlich eigentlich schon fast die zweite Generation von Christen da, wo er dran schreibt. Das heisst, er kann eigentlich davon ausgehen, dass sehr, sehr viel Wissen schon da ist darüber, um was das es geht beim Glauben. Und da setzt er eigentlich dabei an. Jetzt zu dem, wo da drin ist, oder mit dem, wo es anfängt. Es ist eigentlich auffällig, dass die Offenbarung wie ein bisschen ein Brief anfängt. Eigentlich. Es ist nicht irgendwo ein dogmatisches Dokument oder so, sondern eben, er fängt da an, das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Wenn man jetzt bei den Paulusbriefen schaut, dann ist das eigentlich immer so ein bisschen das, wo der Paulus damit anfängt. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, an die Gemeinde in XY und so weiter und so fort. So fängt der Paulus seine Briefe an. Und das ist recht ähnlich. Also er fängt da nicht ganz so an, aber sagt, das ist die Offenbarung von Jesus Christus, wo Gott eigentlich durch den Knecht Johannes eigentlich gibt. Da er selber, er nennt sich dann erst im Vers 4, oder Johannes, und dann gibt es aber auch einen konkreten Adressat. Das sind die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Das ist so ein Punkt, wo mir neu aufgegangen ist, zum sehen, eigentlich die ganze Offenbarung ist in erster Linie mal adressiert an die 7 Gemeinden, die in der heutigen Türkei liegen. Das ist ein Dokument als Ganzes, nicht nur die 7 Sendschreiben, sondern das gesamte Ding ist zuerst mal gerichtet an die 7 Gemeinden, die da in der heutigen Türkei sind. Und die bekommen alle noch wie ein Einzelbrief innerhalb von dem Grossen. Also sie haben alle noch ihren Einzelplatz, aber das, was da im Grossen und Ganzen passiert, das geht sie alle an. An dem und auch verschiedenen anderen Sachen kommen eigentlich viele Ausleger dazu, zum sagen, es geht nicht nur um die 7 historischen Gemeinden dort. Sondern, zum Beispiel, weil es 7 sind, 7 Zahl ist die Zahl von der Vollkommenheit, es geht um die ganze Kirche. Nicht nur die 7 dort, sondern grundsätzlich die ganze christliche Kirche zu allen Zeiten. Also es gibt wie die Gemeinden da, die stehen repräsentativ wie vielleicht für verschiedene Zeiten, für verschiedene Orte, für verschiedene Situationen, aber es ist wie etwas Größeres. Also die Gesamtkirche ist da repräsentiert in diesen 7 drin. An die ist das geschickt. Jetzt, wenn man so ein bisschen sich das rein praktisch überlegt, also wo der Johannes das geschrieben hat, wie hat er denn das jetzt gemacht und wie ist das genau gewesen? Er beschreibt uns das da am Anfang, wie das gekommen ist. Er ist da irgendwo vertieft gewesen in irgendetwas und plötzlich wird er überrascht. Das ist nichts, was er geplant hat zum Schreiben. Wir haben bei anderen Briefen, beim Paulus zum Beispiel, dann sagt er, ich habe euch schon lange schreiben. Oder ich habe ja schon einen ersten Brief geschrieben und ihr habt mir zurückgeschrieben und ich müsste euch jetzt mal eine Antwort geben. So bei den Korintherbriefen zum Beispiel. Die Offenbarung ist nicht so. Die Offenbarung ist eine Überraschung. Etwas, was er nicht plant, sondern was einfach kommt. Und wo aber trotzdem in einem gewissen Maße auch ein Stück weit praktisch ist. Wenn man sich auf der Karte anschaut, die Reihenfolge, wo die Sendschreiben drin sind, also in welcher Reihenfolge dass die Gemeinden aufgeschrieben sind, dann ist genau die Reihenfolge, wenn du von Patmos jede Gemeinde nacheinander besuchen willst, das ist die Reihenfolge, die du wählst. Du fährst mit dem Schiff über nach Ephesus, und nachher gehst du zuerst die Küste nicht lang und nachher ins Gebirge rein. In dieser Reihenfolge würde man die Gemeinde bereisen. Also es ist in einem gewissen Sinn sehr, sehr praktisch. Es ist darum auch denkbar, dass Johannes in dem Moment tatsächlich Leute aus dieser Region bei sich hat. Also es kann sein, dass er aus jeder Gemeinde tatsächlich 7 Leute aus dieser Gemeinde oder noch mehr tatsächlich bei sich hat, oder zumindest Leute, die aus dieser Gegend sind, wo Johannes das aufschreibt, denen da eine Kopie in die Finger drückt und sagt, jetzt los. Es ist einem klar, vielleicht ist es auch nur einer, der einfach zuerst nach Ephesus, dann nach Smyrna und so weiter geht und dort jeweils das Dokument vorliest und vorträgt, oder eben ob es mehrere sind, das wissen wir nicht. Aber es ist sehr gut denkbar, dass es in irgendeiner Form so abgelaufen ist. dass Johannes da mit diesen Leuten direkt im Kontakt war. Oder es vielleicht auch Rufen lassen hat und gesagt hat, kommt, ich habe etwas zu geben, wo da die ganze Gemeinde in eurer Region angeht. Da merkt man, oder, das ist so ein bisschen der praktische Teil. Wenn wir jetzt so ein bisschen zum Theologischen oder Geistlichen kommen, dann merkt man beim Johannes eben, der kennt sich unglaublich gut aus in den Schriften. In der Offenbarung, das, was er sieht, das, was er bekommt, das ist durchdrängt mit Anspielungen aufs Alte Testament. Und ich bin da überzeugt, er hat vieles, vielleicht nicht alles, aber doch sehr, sehr vieles tatsächlich verstanden, wo das die Anspielungen sind da drin. Und es ist darum auch, weil es so viele Sachen hat, wo eigentlich schon im Alten Testament drin sind, ist es eigentlich für Anfänger ein komplett ungeeignetes Buch zum Lesen. Also wenn irgendjemand neu zum Glauben kommt, gebt ihm nicht die Offenbarung zum Lesen als erstes. Es ist komplett Überforderung, weil ganz viel Symbol, ganz viel Bezug müssen vorher eigentlich etabliert sein, damit man versteht, um was das es geht. Und das fängt schon eigentlich an, eigentlich ganz am Anfang, dort, wo sich Gott, oder wo sich Jesus eigentlich dort vorstellt, dem Johannes. Ich mache nicht das Ganze, ich mache da jetzt eigentlich vor allem ab Vers. Wo haben wir es? Ab Vers 12 so ungefähr. Dort fange ich mal an. Also ihr dürft gerne in eurer Bibel mit schauen. Wir werden nachher noch ein bisschen hin und her springen. Also der Johannes wird da überrascht und er hört da die Stimme. Und ich wandte mich um und siehe, uns zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Das ist Jesus selber. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt, der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was geschehen soll danach. Also nur schon da drin merkt man, es sind ganz, ganz viele Bilder, die da auftauchen. Da sind die Leuchter, da sind die Sterne, da ist die Person, die irgendwo leuchtet, wo ganz in Weiß gekleidet ist. Und das sind natürlich Sachen, die hat Johannes sehr wahrscheinlich so gesehen, aber die haben alle auch eine symbolische Bedeutung. Die haben alle auch einen Bezug. Gewisse werden erklärt, also jetzt gerade da Vers 20, das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Also es wird von Anfang an etabliert, wir arbeiten in dem Buch mit Symbol. Also Jesus selber führt das ein. Du siehst jetzt Sachen und die haben eine symbolische Bedeutung. Und am Anfang helfe ich dir ein bisschen und sage dir schon mal 2. Und dann, aber bei ganz, ganz vielen, die nachher kommen, wird uns nicht einfach gesagt, was die Symbol bedeutet. Und auch schon nur bei diesen 2 kommen schon mal ganz viele Fragezeichen, was das denn jetzt genau soll. Also Engel und Gemeinde und warum sind das jetzt Leuchter und Sternen und so. Um das zu verstehen, eben muss man das ganze Alte Testament intus haben. Das sind alles Sachen, die dort schon vorkommen. Dem wollen wir heute ein bisschen da so an der Einleitung mal nachgehen. Also die Leuchter ist ein spannender Bezug. Der wichtigste Leuchter, den wir in der Bibel drin haben, das ist der im Heiligtum, der Menorah. Also da hat das Volk Israel den Auftrag bekommen, sie sollen einen Leuchter bauen und der kommt ins Heiligtum rein und der hat 7 Arme. Und jetzt steht da Christus und hat 7 Leuchter um sich. Der Leuchter im Heiligtum ist so gebaut, dass es eigentlich einfach sozusagen ein Kerzenständer ist Und die eigentlichen Lampen sind Öllampen, die nachher dort oben draufgestellt werden. Und vom Text her kann man sich das jetzt da so ähnlich vorstellen. Es ist nicht ganz so, wie es beschrieben wird, aber es ist so ähnlich. Christus in der Mitte und rund um ihn herum sind die Lampen. Es sind einfach Leuchten. Ob das einzelne sozusagen Kerzenständer sind oder so, das wird nicht genauer definiert. Aber es ist durchaus denkbar, dass man sagt, es ist wie, wenn man jetzt ein anderes Bild aus der Johannesevangelie nimmt, der Weinstock und die Reben. Also Christus ist der Weinstock und die Reben gehen von Christus aus, sind mit ihm verbunden und eigentlich nur von ihm bekommen sie seine Kraft und Leuchtkraft. Gibt es viele, die so in die Richtung gehen und sagen, eigentlich müssen wir uns ein bisschen so etwas vorstellen. Christus, wo aus ihm raus eigentlich wie die Lampen rauswachsen. Das passt sehr gut zu dem, dass Jesus einerseits sagt, ich bin das Licht von der Welt, er sagt aber auch, ihr seid das Licht von der Welt. Und da ist natürlich klar, wir können nur das Licht von der Welt sein, wo wir in Gemeinschaft, in Abhängigkeit von Jesus selber da sind. Also das Leuchten, das da entsteht. Also das so ein Ding. Was da auch spannend ist, auf das gehe ich jetzt nicht weiter ein, das ist wie so ein, wenn man nochmal einen Schritt weiter geht, der Leuchter, der im Heiligtum drin steht, der wird sehr oft in der Auslegung verstanden als ein Symbol vom Baum vom Leben, der im Paradies steht. Die Verbindung wird dort vor allem darüber gemacht, dass er mit Baumsymbol, also mit Mandelblüten und so, dekoriert ist. Also er sieht aus wie ein Baum. Und da, genau, aber das tun wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber ihr seht, da gibt es wie Echo um Echo um Echo, wo dann zusammenkommt da drin, wo auch ganz spannend wäre, dem dann nachzugehen, was heisst denn das jetzt für die Gemeinde heute, wenn man die ganze Linie anschaut. Die Sterne lasse ich nochmal aus, weil auf die kommen wir nachher bei der Sendschreiben nochmal explizit. Ich möchte noch ein bisschen so aufs Äußere von dem eingehen, wie Jesus sich da zeigt, im Johannes. Weil es ist nicht einfach seine menschliche Form, die der Johannes kennt, wo er mit ihm unterwegs war, sondern Jesus tritt anders auf. Und das ist nochmal wichtig, es ist nicht zufällig, wie sich Jesus da Johannes zeigt. Wir werden das nachher noch mal sehen. Aber auch da, eigentlich die ganze Auflistung, es sind alles Anspielungen aus dem Alten Testament. Es sind alles Sachen, wo entweder Gotteserscheinungen aus dem Alten Testament beschrieben, oder jetzt zum Beispiel das, der Menschensohn aus Daniel 7, wo Jesus ja ganz oft auf sich bezieht. Haben wir vor ein paar Jahren mal eine Serie gemacht zu Daniel. Könnt ihr dort gerne nochmal zurückgehen, was es da mit dem Menschensohn genau auf sich hat. Also Daniel 7 ist da sowieso wichtig, weil Jesus eigentlich wie die beiden wichtigen Figuren in dem Kapitel kombiniert. Und zwar dort gibt es den Alten, also Gott selber, der wird eben gesehen als mit dem weißen Bart und so, und von ihm geht eben eigentlich das Feuer aus und zu ihm kommt der Menschensohn, und da tritt er als beides gleichzeitig auf. Er ist der Menschensohn, aber er ist auch der Alte. Und das ist da drin, oder man sieht, oder seine Haare sind weiss, von ihm geht das Feuer aus. Das sind alles Beschreibungen, die in Daniel 7 für den Alte verwendet werden. Eigentlich können wir es schnell anschauen. Da. Dann, einfach so als Beispiel. Wenn wir da gehen, zuerst kommen die vier Tiere, wo alles zerstört, und nachher kommt eben eigentlich wie sozusagen das Gericht. Also da ab Vers 9, ich sah die Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein feuriger Strahl. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Nachher, ab Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Und so weiter. Also es sind eigentlich beide Figuren in eins genommen. wo Christus da, wie das er auftritt. Die Kleidung, die in der Offenbarung beschrieben wird, ist nicht ganz eins zu eins die vom Hohepriester, aber sie hat gewisse Ähnlichkeit. Also der Hohepriester, der auch ein weisses Gewand anhat, und dann die Brustplatte. Und da ist jetzt ein goldiger Gürtel, den er trägt. Also es hat durchaus Ähnlichkeit, es ist nicht genau das, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Auch wenn so seine Stimme beschrieben wird, eben so das Brausen, das Dunnere, das gibt es in ganz, ganz vielen Erscheinungen, wo Gott auftritt im Alten Testament. Also am Sinai, das gibt es beim Hesekiel an verschiedenen Stellen. Ja, das ist eine Frage. Ja. Genau, tritt er als Gott auf, der Vater, oder tritt er als der Sohn auf? Und das ist genau die richtige Frage, wir können es nicht beantworten. Und das ist vielleicht ein bisschen so etwas, wir probieren damals Trinitätstheologie, also so die Lehre zum Sagen, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, machen wir ganz oft fest an so Formeln, wie zum Beispiel ein Missionsbefehl, dass man sagt, gönnt und taufet im Namen vom Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und dann stützen wir es auf das. Ich finde das eine recht schwache Argumentation. Das finde ich die viel überzeugende Argumentation. Weil in Daniel 7 ist es klar, dass es zwei Figuren sind. Und das eine ist der Vater und die andere Figur ist nicht so ganz klar, wer das ist. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Menschensohn. Und solange das er lebt, tritt er eigentlich nur als Mensch auf. Und jetzt, das ist nach der Auferstehung, das ist nach Himmelfahrt. Jetzt begegnet er dem Johannes nochmal und jetzt kann der Johannes nicht unterscheiden, trifft er Gott den Vater oder trifft er den Sohn. Von dort kommt gute Trinitätstheologie. Meiner Meinung nach. So. Ja, nicht nur diese Stelle, aber das ist so ein typischer Ort, wo genau das passiert, wo man sagt, wir können jetzt den Vater und den Sohn können wir jetzt nicht mehr richtig auseinanderhalten. Das sind eigentlich so ein bisschen die Momente, wo in der ersten Christenheit so die Idee aufgekommen ist, ja, in dem Fall sind die eins. Oder? Weil später oder auch heute, es gibt viele Leute, die das kritisieren und sagen, ja, Trinitätstheologie ist gar nicht in der Bibel drin. Und wenn man sagt, ja, okay, gut, Paulus hat kein Kapitel geschrieben und gesagt, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir müssen den Sohn und den Sohn so verstehen. Das Kapitel haben wir nicht. Aber die Beschreibungen, die wir haben, die gehen genau in die Richtung. Und das wäre für mich so eine von diesen Paradestellen, wo man das sehr, sehr gut sieht. Das ist so der Kern, wo die Idee nachher aufkommt, wo man probiert, wenn man das jetzt probiert zu beschreiben und zu sagen, ist es jetzt der Vater oder ist es der Sohn, dann haben wir genau das Problem und sagt, ja, das ist beides in einem. Wir können es nicht auseinandernehmen. Genau. Das wäre so ein bisschen zu der äußeren Erscheinung. Also da könnt ihr gerne eben Hesekiel, Jesaja, hat die Erscheinung am Sinai, die könnt ihr alle lesen. Das wird euch sehr viel daran erinnern. Das kommt dort wieder vor. Genau. Den lasse ich aus. Machen wir jetzt nicht so gross. Genau. Gehen wir zu den sieben Sendschreiben selber. Die folgen alle nicht ganz, aber fast exakt am gleichen Aufbau. Also es kommt darauf an, wie genau man will strukturieren. Aber sie folgen grundsätzlich am gleichen Aufbau. Und das Erste, was alle sieben Sendschreiben haben, also ich habe das da drauf, ich habe das probiert so als Tabelle darzustellen, auf der nächsten Seite. Da könnt ihr das mal anschauen. Da und dort geht es nicht ganz 100% auf, so wie ich das gemacht habe. Aber so im grossen Ganzen passt es so. Ich kann nachher vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, wo es mit der Einteilung auch ein Problem gibt. Und zwar, alle sieben Sendschreiben fangen immer mit dem genau gleichen Satz an, nämlich dem Engel der Gemeinde in sowieso schreiben. Und das Einzige, was sich ändert, ist der Name der Stadt, wo das hergehört. Und jetzt stellt sich genau die Frage, ja, warum soll er einem Engel schreiben? Und da kommen wir eben wieder zu der Symbolik am Anfang. Jesus tritt auf. Ich habe noch eine Ikone von dem. Da. Wo sich einer probiert hat, das irgendwo darzustellen. Also das wäre jetzt eben genau da Christus mit dem weißen Bart. Also er sieht eben dann mehr aus wie der Vater, weniger wie der Sohn, mit den weißen Kleidern. Oder in seiner Hand sind die sieben Sterne. Rundum haben wir die sieben Gemeinden, oder? Und unten die sieben Leuchter. Und zu jeder Gemeinde ist ein Engel zugeordnet. Also das ist einfach so ein Versuch, das künstlerisch darzustellen, wie man sich das so ungefähr könnte vorstellen. Also, in der Einleitung sagt uns die Offenbarung, oder? Christus hat die sieben Sterne in der Hand und die sieben Sterne, das sind die sieben Engel und dann die sieben Leuchter, das sind die sieben Gemeinden. Und jetzt haben wir ein sprachliches Problem, nämlich das griechische Wort Angelos, einfach mal wörtlich übersetzt heisst einfach der, der gesendet ist. Also ist eigentlich ein Botschafter. Also wenn man jetzt so im Normalgriechisch unterwegs wäre und man sagt, irgendwo, keine Ahnung, irgendwo, man hat irgendjemanden aus einem Land, der in ein anderes Land geht und dort Interessen von seinem Heimatland vertritt, das ist ein Angelos. Und jetzt ist die Frage, okay, was ist denn das jetzt? Wie müssen wir das an dieser Stelle verstehen? Geht es da um einen Mensch? Also tun wir Angelos einfach als Gesandte, als Bote übersetzen? Oder tun wir es verstehen als ein übernatürliches Wesen? Und eigentlich auf Deutsch eigentlich alle Übersetzungen übersetzen da mit Engel. Also im Deutschen ist eigentlich wie schon fast vorgegeben, dass es ein übernatürliches Wesen müsste sein. Ist von der Auslegung her nicht eindeutig. Und zwar aus ein paar Gründen. Der wichtigste für mich ist der, dass nachher, wenn es darum geht, was in diesen Sendschreiben drinsteht, geht es um Menschen. Und das ist recht klar. Also Johannes schreibt da dem Engel etwas, wo nachher aber die Menschen betrifft. Und jetzt gibt es eigentlich da wie zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, okay, es gibt wie in der unsichtbaren Welt Engelwesen, die für einzelne Gemeinden zuständig sind. Und denen muss man das schreiben. Die Frage ist jetzt, warum muss Johannes jetzt die Kritik an die Geistwesen schicken und nicht an die entsprechenden Gemeinden selber und ihre Gemeindeleitungen? Das wäre die andere Auslegung, dass man sagt, der Engel ist einfach ein Ehrentitel für den Gemeindeleiter, der jeweilige in dieser Gemeinde. Aber da streitet sich der Ausleger. Man kommt nicht am Schluss irgendwo auf eine eindeutige Auslegung. Ich glaube, es kommt auch nicht ganz so darauf an. Die dritte Variante, die möglich ist, die habe ich am Anfang schon ein bisschen angetönt. Wenn man davon ausgeht, was historisch jetzt eine Spekulation, wenn man davon ausgeht, Johannes ist da auf dieser Insel, Patmos, und hat sieben Leute aus diesen Gemeinden vor sich, währenddem dass er die Vision bekommt. Und dann sagt ihm Jesus, da dem Gesandten aus dieser Gemeinde schreibt das. Aus dieser Gemeinde schreibst du das. Dem Gesandten aus dieser Gemeinde schreibst du das. Dann hat er sieben konkrete Menschen vor sich. Und das sind dann die Leute, die sozusagen die Botschaft übergeben an die sieben verschiedenen Gemeinden. Das wäre die dritte Möglichkeit. Ich glaube nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass es irgendwo Leute sind, die irgendwo einen Einfluss haben für das, was in dieser Gemeinde passiert. In welcher Form auch immer. Und nachher dann der Inhalt selber, der ist eigentlich nachher das, was wirklich dann wichtig zu denken ist. Es gibt spätere Texte aus späteren Jahrhunderten, wo Gemeindeleiter tatsächlich auch rückblickend als sozusagen Engel oder die Sterne von dieser Gemeinde bezeichnet werden. Aber dort ist nicht ganz klar, was hat was beeinflusst. Also hat man im Nachhinein einfach sozusagen die Wörter genommen und hat dann eine bestimmte Rolle in der Gemeinde so betitelt, oder hat man das zuerst schon so gemacht? Das wissen wir nicht. Genau. Zu den Sendschreiben selber. Wie gesagt, die folgen alle einem bestimmten Schema. Ich habe das probiert, ein bisschen einzuteilen. Nicht alle Ausleger machen das genau gleich. Was eindeutig ist, ist eben die Anschrift ist immer gleich, oder? Ein Engel in der Gemeinde von Ephesus, oder von Smyrna oder Thyatira und so weiter, schreibst das und das. Dann das Zweite, was immer kommt, ist, dass Christus sich selber nochmal vorstellt. Dass er sagt, das, was jetzt kommt, das sagt der, wo. Und dann kommt irgendeine Aussage über Christus. Dann kommt immer irgendwo ein Teil, wo Jesus sagt, ich kenne dich. Also ich kenne deine Situation, ich kenne deine Werke, wie auch immer. Es ist immer ein bisschen anders formuliert, aber immer, ich weiss, wer du bist. Ich weiss, wie es dir geht, ich weiss, was bei dir passiert. Und aufgrund von dem gibt es dann Lob und Kritik, Ermutigung, Herausforderung. Ich habe das jetzt da nochmal aufgeteilt, also da die drei mittleren Spalten, die ich jetzt noch aufgeteilt habe, also so, dass ich kenne deine Werke, die Ermahnung und die Ermutigung, die sind nicht immer genau in der gleichen Reihenfolge. Also vor allem da Ermahnung und Ermutigung, die sind nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Und es gibt auch nicht bei allen Gemeinden jeweils alles. Ich habe es jetzt hilfreich gefunden, das noch auseinanderzunehmen. Gewisse Ausleger nehmen einfach die drei zusammen und sagen, das ist der eigentliche Briefteil. Spielt nicht so eine Rolle. Und dann, was es am Schluss gibt, der Schluss ist auch immer gleich. Dass nämlich da Jesus am Schluss noch sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Formulierung, die hat man bei allen sieben drin. Und dann auch ein Versprechen. Und das Versprechen ist auch wieder von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Dass er nämlich sagt, es wird immer gleich eingeleitet, der überwindet, der bekommt XY oder dem, mit dem wird das und das passieren. Das ist immer noch irgendwo etwas, wo da zusammengehört. Und da, das ist so ein bisschen der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt wird's richtig lässig. Wenn man so innerhalb vom Text hin und her geht. Und zwar, all die, Formulierungen, die beim Absender drin sind, die sind vorher schon im Kapitel 1 drin, wo sich Jesus selber vorstellt. Also, wir können da schnell durchgehen, oder? Der Gemeinde in Ephesus, denen soll schreiben, das sagt der, wo die sieben Sterne in seiner rechten Hand hat. Oder? Haben wir so gesehen, oder? Das ist eigentlich so das Erste, was Jesus über sich sagt, da drin, oder etwas vom Ersten, wo gesagt wird. Bei der zweiten Gemeinde in Smyrna, das sagt der Erste, der tot war und lebendig geworden ist. Das ist auch aus dem ersten Kapitel, nämlich Vers 17 und 18. Wenn wir weitergehen, oder Pergamon, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Auch das ist dort oben drin, das ist da Vers 16, oder? Hat das scharfe Schwert, das zweischneidige Schwert aus seinem Mund raus. Dann bei Thyatira, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Feuererz. Haben wir auch gesehen, das ist die Erscheinung, also das Leuchten, das Brennen, und er hat, ist dort auch, glaube ich, Vers 14 oder 15, dort gibt es eine Überschneidung. Genau. Dann Bisardes, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, haben wir auch schon gehabt. Philadelphia, das sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat, den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Spannend, da hat's eine kleine Veränderung drin, eine, wo sich die Ausleger sehr darum streitet, was das jetzt genau soll, weil in der Einleitung, wo Jesus sich vorstellt, sagt er, ich habe Schlüssel ich habe Schlüssel vom Tod und von der Unterwelt. Das ist das, was in Kapitel 1 drin ist, und da sagt es, ich habe den Schlüssel vom David. Und dann ist die Frage, ja, sind das jetzt zwei unterschiedliche Schlüssel? Also sind die Schlüssel vom David, ist das der Schlüssel vom Tod? Warum? Das ist nicht so ganz klar, was da genau der Punkt ist. Könnte man auch nochmal im Alten Testament noch ein bisschen graben gehen, wäre ganz spannend. Die Entdeckungsreise machen wir jetzt heute nicht. Aber dort gibt es auch ein paar Verbindungen, die spannend wären, zum dem nachgehen. Aber mal wichtig, oder? Der Schlüssel, der schließt auf, die Schlüsselgewalt, die ist dort dann auch vorne drin. Und dann noch zu Laodicea, das sagte, Amen heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das ist etwas vom Ersten, wo gesagt wird, das ist noch ein bisschen weiter oben, das ist in Vers 5 müsste das sein. Genau. Von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden. Also das ist nicht zufällig. Also wie sich Jesus vorstellt, wie sich Jesus zeigt beim Johannes, hat eine direkte Bedeutung für das, was Jesus den Gemeinden sagt. Und da merkt man jetzt auch, oder? Es wird zusammengefasst. Jesus zeigt sich erstmal in seiner ganzen Gestalt und dann tut er einzelnen Gemeinden einen bestimmten Teil von sich selber neu vor Augen führen. Also etwas, was für ihre Situation wichtig ist, sagt, das bin ich als Ganzes. Für dich ist wichtig, das zu sehen. Zum Beispiel eben, ich habe den Schlüssel. Oder dass er sagt, ich bin der treue Zeuge jetzt bei Laodicea. Das macht er da ganz spannend. Was auch spannend ist, ist, dass die Anrede, wo er da macht, oder wo er sagt, der bin ich, oft etwas mit dem zu tun hat, wo dann im Brief selber vorkommt, im jeweiligen Brief. Und auch nochmal dann beim Versprechen. Wir können das da mal durchgehen. Bei den einen ist es ein bisschen schwieriger zu sehen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es bei allen wirklich da ist. Aber es ist ein Muster, das für mich doch deutlich genug ist, zum sagen, ich sehe nicht, dass es da ist. Da genau, oder? Sagt man, bei Ephesus, oder? Das sagt er, die 7 Sterne in seiner Rechten hat. Jetzt, wenn man dort anschaut, dann sagt er, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass mit der Angel, also die 7 Sterne, irgendwelche Wesen gemeint sind, die verantwortlich für die Gemeinde haben, dann sagt er da, ich weiß, dass du geprüft hast, wer Autorität über dich hat. Also der Apostel würde dann wie in dieser Reihe von Sternen, Engel, Gemeindeleiter gehen, wäre das Argument, dass es um Menschen geht. Also es passt dort dazu. Da überspringe ich jetzt ein bisschen. Da komme ich, und nachher eigentlich beim Versprechen, oder? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Jetzt kommen wir wieder zurück. Da, ich habe das vorher gesagt, Jesus sagt in der Einleitung zu Ephesus, sagt er, ich habe die 7 Sterne und ich habe die 7 Leuchter. Jetzt, die 7 Leuchter sind ein Rückbezug auf die Menora, die im Tempel drin steht. Und die Menora ist ein Rückbezug auf den Baum vom Leben. Und da, das sagen die Alttestamentler, das sagen nicht irgendwelche Offenbarungsleute. Die Offenbarungsleute, die lesen das dann einfach und sagen, aha, spannend. Da beim Versprechen an Ephesus kommt das wieder vor. Er sagt genau der Gemeinde, wo er sagt, ich habe sozusagen den Leuchter im Heiligtum, wo ihr als gesamthafte Kirche sind, das habe ich in der Hand. Und wenn du überwindest, das was bei dir schwierig ist, dann werde ich dir vom Baum vom Leben geben. Vom Leuchter, wo im Heiligtum drin steht. Und das ist die Symbolik vom Leuchter im Heiligtum. Ihr merkt jetzt, da geht ganz ein Haufen ab. Das ist jetzt nur der erste, oder? Machen wir den zweiten noch. Dort stellt sich Jesus vor und sagt, bei Smyrna, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Er redet dann da weiter und redet genau davon, dass die Gemeinde tatsächlich in Todesnot ist. Also es scheint so, dass es genau die Gemeinde ist, die vielleicht am stärksten verfolgt worden ist. Es ist auch die Gemeinde, die er nicht muss ermahnen, sondern es ist die Gemeinde, wo er nur ermutigt eigentlich. Es ist die Gemeinde, die unter der schärfsten Verfolgung steht und er ihnen nochmal sagt, sind treu bis zum Tod. Oder? Jesus stellt sich vor und sagt, ich bin tot gewesen, ich bin wieder lebendig. Darum, ihr sind treu bis zum Tod. Wenn wir jetzt wieder die Leitung anschauen, ihr habt Schlüssel zum Tod und zu der Unterwelt, ich hole euch auch dort raus. Finde ich mega, mega starke Zusage da drin. Danach auch bei der Ermahnung und dem Versprechen, wo er sagt, wer überwindet, dem wird vom zweiten Tod kein Leid geschehen. Und der zweite Tod, der kommt dann am Ende von der Offenbarung wieder. Dort müssen wir dort wieder dran hergehen. Da haben wir gesagt, Anfang und Ende, die gehören zusammen. Die müssen wir miteinander lesen. Offenbarung 20 ist das, nämlich dort, wo das letzte Gericht gehalten wird. Und dort ist die Rede eben davon, dass es einen zweiten Tod gibt, einen ewigen Tod. Und da ist die Zusage, nicht, wer überwindet, der redet dich vor dem ersten Tod, du dem in der Dure. So oder so. Vielleicht als Märtyrer, vielleicht einfach in hohem Alter oder Krankheit oder Unfall oder was weiß ich. Aber der zweite Tod, der hat keine Macht. Also es zieht sich da durch, was Jesus da der Gemeinde möchte mitgeben. Machen wir noch Pergamon und nachher haben das Schema verstanden. Die anderen können ihr dann anschauen. Aber es ist nicht bei allen ganz, man muss bei Mengen muss man auch ein bisschen suchen, weil nicht ganz klar ist, auf was bezieht er sich? Und jetzt eben zum Beispiel wie beim Baum vom Leben. Du musst eigentlich zuerst um drei Ecken gehen, bis du merkst, auf welches Symbol, dass er eigentlich raus will. Also musst du im Alten Testament schauen und nachher schauen, auf was bezieht sich das innerhalb vom Alten Testament. Und dann gibt es schon eine Verbindung. Also dort, wo es nicht ganz offensichtlich ist. Aber die Verbindungen sind da. Machen wir noch Pergamon. Jesus stellt sich da vor. Und sagt, das sagt der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Und nachher, ist das in der Ermahnung drin? Ist das auch drin? Oder dort sagt er, hey, passet auf, es gibt Irrlehren da drin. Wenn wir jetzt da Hebräer mitdenken, oder das Wort, das ist ein scharfes zweischneidiges Schwert, oder? Wo unterscheidet. Es geht dort um Unterscheidung. Man trennt zwischen dem, was wahr ist und dem, was nicht wahr ist. Und genau das ist für die Gemeinde wichtig. Das ist das, was die Gemeinde ermahnt und sagt, passet auf. Es gibt da Leute, die ihre Lehre reinbringen. Und da wird das Schwert aus Simul wird nochmal erwähnt. Und nachher kommt das nachher dann hinten dran, dass er sagt, der, der überwindet, dem gebe ich vom verborgenen Mann und will ihm geben einen weissen Stein. Und auf dem weissen Stein ist der neue Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Jetzt, wo ist das Schwert geblieben? Das ist da jetzt nicht mehr drin. Gehen wir ans Ende der Offenbarung. Und zwar, wenn wir jetzt da schauen, es gibt zwei Stellen, wo Jesus da mal auftritt. Nein, das ist das Zeichen, dann eine falsche. Offenbarung 19. Offenbarung 19 tritt Jesus nochmal auf, wo er auf dem Ross sitzt. Und er stellt sich eigentlich nochmal vor. Und gewisse Sachen kommen nochmal, wo schon am Anfang in der ersten Vorstellung drin sind. Und ich sah den Himmel aufgetan und sie ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Haben wir schon mal gehört am Anfang. Der, der zuverlässig ist. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Da haben wir den Namen, wo da drin ist, der neue Name, wo kommt. Und jetzt, wenn wir da weiterlesen, Vers 15, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert. Also es ist wieder die gleiche Formulierung, die dort dazugehört. Und das ist jetzt genau so einer von den Fällen, wo ich merke, da würde ich mich gerne noch weiter vertiefen, weil ich nachher dann denke, okay, ich sehe, dass es im gleichen Kontext drin ist. Also am Ende von der Offenbarung gibt es irgendwo einen Zusammenhang, dass Jesus einen neuen Namen bekommt. Und wenn wir dann noch weitergehen, Offenbarung 22, 22, 4. Da haben wir das, dass Gott eigentlich, oder dass Jesus sagt, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, also im neuen Jerusalem, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Also eigentlich der Ritter, den man aus Offenbarung 19, Jesus, der auftritt, hat einen neuen Namen. Und der Name wird übertragen auf die, die ins neue Jerusalem einziehen dürfen. Und das ist das, was er da eigentlich auch schon ankündigt, der Gemeinde von Pergamon. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich merke, ja, da gibt es eine Verbindung, aber ich weiss nicht genau, warum man das Schwert ausgelassen hat. Aber das finde ich dann amigs lässig, weil ich finde, okay, in dem Fall darf ich den Text noch ein paar Mal lesen und irgendwann wird mir das dann hoffentlich aufgehen und ich werde dann irgendwann einen Aha-Moment haben und sagen, warum habe ich das noch nie gesehen? Genau, also es hat mich wirklich fasziniert, die Texte nochmal zu lesen. Ich habe ganz viele Aha-Momente gehabt, aber auch noch ganz viele Fragezeichen da drin. Aber ich glaube, ich habe das Schema verstanden. Ich lade jetzt Thyatira und Sardes aus. Da könnt ihr selber noch ein bisschen schauen gehen, was es mit denen da genau, Philadelphia auch, was es mit denen auf sich hat. Ihr dürft gerne auch noch ein bisschen selber graben. Ich habe es mega faszinierend gefunden. Ich möchte da jetzt auch doch dem Laodicea-Text noch mal ein bisschen mehr, ausführlicher folgen. Einfach weil er für unsere Situation doch auch wichtig ist. Da haben wir jetzt wie so das grosse Ganze und macht jetzt noch ein bisschen Detailarbeit, sage ich jetzt mal. Da, wenn wir jetzt reingehen, Offenbarung 3, und das letzte Sendschreiben geschrieben haben zu Laodicea, dann ist eben etwas, was auffällig ist, dass Jesus dort nichts Gutes zu sagen hat. Also es ist wirklich nur die Ermahnung, die kommt, aber auch Hoffnung am Schluss. Zu der kommt er schon noch. Das ist noch wichtig dort. Das ist bei keiner anderen Gemeinde der Fall. Bei Sardes ist es auch so, dass er eigentlich grundsätzlich kritisiert, aber er sagt, es gibt doch noch ein paar, dort habe ich noch etwas Gutes abzugewinnen. Bei Laodicea gibt es nicht mal eine kleine Gruppe, die er noch lobend rausheben kann, irgendwie. Also ist so total bankrott. Gehen wir da mal so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Also die Leitung ist gleich wie bei den anderen Sendschreiben, eben dem Engel von der Gemeinde in Laodicea, dem schreibt. Gleich wie bei den anderen haben wir gehabt. Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Amen ist vermutlich eines von den bekanntesten frommen Wörtern, wo sehr, sehr viele Leute auch außerhalb vom christlichen Kontext irgendwo kennen und auch verstehen. Es ist eine Bekräftigung. Man sagt, ja, genau so ist es. Wenn man vom Wort her selber geht, vom Hebräischen, dann bedeutet es in erster Linie mal, dass ist. Fest und zuverlässig. Das ist die Wortbedeutung. Wenn man es da als Adjektiv braucht. Wenn man es als Nomen braucht, Emuna, dann ist es das, was im Normalfall mit Glauben übersetzt wird. Also wenn ihr irgendwo im Alten Testament auf das Wort Glauben stoßt, dann ist wahrscheinlich das hebräische Wort dahinter. Es gehört da zusammen. Glauben, Treue, Zuversicht, Verlässlichkeit, das gehört alles zusammen. Ist, glaube ich, darum auch sehr, sehr wichtig, wenn es um die Frage geht, was ist Glauben eigentlich genau? Weil im Deutschen oder wir bei uns oft eben sagen, ja, ich glaube, dass eigentlich ein Rötchen ist. In vielen Fällen. Biblisch gesehen hat Glauben nichts mit Rötchen zu tun, sondern Glauben heisst, ich vertraue darauf und ich bin sicher, dass das funktioniert. Das heisst Glauben. Und das sehen wir da, genau eigentlich auch in dieser Zusage, wo Jesus sagt, das sagt der, wo Amen, also der, wo Glauben, der, wo Vertrauen heisst, das ist der treue und der wahrhaftige Zeuge. Das, was ich da lange ein bisschen überlesen habe und nicht richtig gecheckt habe, ist, dass Jesus ja noch etwas Zweites sagt, und zwar der Anfang der Schöpfung Gottes. Das kommt in der Einleitung auch schon vor, in Kapitel 1, das sagt er auch schon, dass er der Anfang ist. Von der von der neuen Schöpfung. Dort sagt er, er ist der Anfang von der neuen Schöpfung. Da sagt er, er ist der Anfang von der Schöpfung. Und ich habe jetzt erst in der Vorbereitung für heute Abend gemerkt, dass es ein verwandtes Wort gibt mit dem, was eben Emuna, Glauben und so weiter, was sehr, sehr oft vorkommt. Es gibt ein Wort, Amon, das hat die gleiche Wortwurzel, wird aber etwas anderes daraus gebildet. Und das wird dann aber mit Handwerker übersetzt. Das ist im Kontext von der Verschleppung nach Babylon. Und dort heisst es, dass der Feldherr dort, ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist, der tut alle Amon wegführen. Also irgendwo alle Zuverlässigen oder so. Und man merkt, aus dem Kontext heraus gemeint sind die Handwerker. Und die Idee ist dort, dass es die sind, die durch regelmäßiges Ausüben von ihrer Arbeit eben Meister geworden sind. Das sind die, die richtig gut sind in deren Arbeit, die sie machen. Ein Handwerker. Und jetzt gibt es einen zweiten Text, wo das Amon auch nochmal vorkommt, und das ist in Sprüche 8. Sprüche 8 ist ein ganz interessantes Kapitel. Dort redet Weisheit. Und wie sie so oft in den Sprüchen halt auftritt, als Frau, als Person, und sagt dort, ich bin am Anfang bei der Schöpfung dabei gewesen. Und dort bin ich der Amon von Gott selber gewesen. Es wird dort meistens dann übersetzt als Liebling oder so der Günstling, so das Lieblingskind, so ein bisschen in die Richtung. Was ich in beiden Fällen spannend finde, dass es etwas mit Erschaffen zu tun hat. Oder der Handwerker, der etwas macht. Und bei Sprüche 8 noch viel, viel deutlicher, weil es einen expliziten Bezug hat zur Schöpfung dort. Da jetzt zu kommen und sagt, Jesus, ich bin der Treue und Zuverlässige und ich bin der Anfang von der Schöpfung. Also, wo wir beide Stränge, oder? Glauben und Vertrauen, aber auch der Schöpfungsstrang, der Erschafferstrang sozusagen von dem Wort, zusammenkommen und er da auf sich bezieht und sagt, das bin ich. Es wird dann später noch wichtig sein, warum sagt Jesus genau das, und nicht, warum nimmt er nicht ein anderes Teil. Bei der anderen Gemeinde haben wir gesehen, das, was Jesus über sich selber sagt, hat einen Zusammenhang mit dem, was er den Gemeinden sagt. Und das wird da auch noch kommen. Wir werden noch sehen, was es ist. Dann, was als nächstes kommt, oder? Ich kenne deine Werke. Da folgt er auch wieder dem Schema. Das ist der Mittelteil, wo bei allen drin ist. Und dann eben genau, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Auch, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, oder machen wir mal einen Halt da. Jesus nimmt da mehrere Bilder, wo er der Gemeinde probiert zu erzählen, wie ihr Zustand ist. Und was sehr spannend ist, dass all die Bilder einen Bezug zu dieser historischen Stadt haben dort. All die Sachen kann man dort physisch anschauen, weil die bekannt sind dort. Also eben in der Predigt da am 11. habe ich gesagt, das ist wie wenn du zu einem Schweizer gehst und sagst, du hast eigentlich, ich habe keine Ahnung von Käse machen. Von Banken haben wir auch keine Ahnung. Also alles, was irgendwo sie stolz drauf gewesen sind, wo sie gesagt haben, jawohl, das sind wir, sagt Jesus, nein, das ist nichts. Das ist nichts. Beim Lauwarm, das ist tatsächlich so, es gibt dort in der Gegend verschiedene Quellen, auch Thermalquellen, wo das Wasser heiß ist, aber weil das Wasser halt muss transportiert werden, ist es in dem Moment, wo es in Laodicea ankommt, eben nicht mehr heiß. Ich habe ein ganz tolles Bild gefunden, da, wo ich gedacht habe, ich bin selber eben noch nie dort gewesen, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss mal dort hin. Da. Das sind die Thermal. Es ist nicht Schnee, was da ist, sondern das sind die Ablagerungen von diesen Thermalquellen oben in Hierapolis. Also dort fließt das Wasser raus, ist heiß und bildet da riesige so Mineralienablagerungen dort drin. Sieht mega, mega schön aus. Denkt, wollte euch das unbedingt zeigen. Ich weiß nicht, kriege ich das vermutlich live gesehen. Okay, sieht nicht mehr so gut aus heute.
Wir sind aber
überlaufen,
ich bin
schon zweimal da. Oh, wirklich? Ja. Okay. Ah, das Wasser fließt nicht mehr. Das habe ich nicht gewusst. Das Wasser fließt nicht mehr, eben, man darf nicht mehr drauf, aber eben so ungefähr könnte man sich das vorstellen. Also man sieht, das Wasser macht da etwas. Also das ist unglaublich eben mineralhaltig. Oder gsi, eben wenn es jetzt nicht fließt, ist es vielleicht vorbei. Aber das war das gewesen. Man hat das gewusst, man hat das gekannt, man hat gewusst, dass Thermalquellen etwas Gutes sind, und hat das genutzt, dementsprechend. Der Punkt ist eigentlich der, glaube ich, oder es wird viel auch diskutiert, was heisst denn das, dass das lau ist. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass es seine Effektivität verloren hat. Also das heiße Wasser, das dient zur Heilung. Da kannst du noch etwas machen, wenn es gerade frisch aus der Quelle kommt. Aber wenn es zuerst da den Berg runtergekommen ist, irgendwann ist es nicht mehr heiß und es ist auch nicht mehr sauber. Und das ist eigentlich das, wo Jesus sagt über die Gemeinde. Es gibt da heiße Quellen, aber bei dir ist eigentlich nur noch die Hälfte da und das langt einfach nicht. Komme ich nachher noch drauf. Also das, was eben vielleicht wichtig ist da drin, das ist nicht eine Gemeinde, die tot ist. Also es ist nicht eine, wo Gott sagt, da kann man nichts machen, sondern eben eine, wo das, was sie eigentlich sollte sein, nämlich eine heisse Quelle, das ist sie nicht. Und da haben wir ganz, ganz einen Haufen Stellen, wo es darum geht, oder? Das Brennende im Geist sein, oder? Gott liebt von ganzem Herz, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und ich glaube, das ist das, was dieser Gemeinde gefehlt hat. Dass es so ein bisschen eben, ja, es ist ja schon gut, es langt ja, wir haben ja kein Problem eigentlich, es ist alles okay. Und Jesus sagt, das ist nicht das, für das ich dich berufen habe. Ich habe dich nicht berufen, um zu sagen, ja, es ist ja irgendwie so ein bisschen okay, sondern brennend. Es soll Hitze drin sein. Oder kalt. Oder? Mit kalt kommt dich auch klar. Das sind andere Quellen in dieser Region. Bei Kolosse, in der Nähe, dort gibt es kalte Quellen, wo man sagt, hey, ja, das ist erfrischend. Das kannst du trinken und, oder heißer Tag, das ist super, ein bisschen kaltes Wasser oder so. Aber auch das, wenn das überirdisch leid ist, dann wärmt sich das auf und dann ist am Schluss irgendein Mischmasch, wo gar nicht mehr ist. Ich glaube, das ist das Problem dort, wo das Bild darauf zielt. Das Zweite, wo Gott dieser Gemeinde sagt, du sagst, ich bin reich und habe genug und ich brauche nichts. Und da gibt es eine ganz spannende Episode, etwa 30, 40 Jahre, je nachdem, wann das die Offenbarung geschrieben worden ist, ist Laodicea durch ein Erdbeben schwer beschädigt worden. Und das, was da nachher dann berichtet worden ist durch den Tacitus, ist, dass die das alles selbstständig wieder haben können aufbauen. Die haben keine Staatshilfe gebraucht. Also der römische Staat hat nicht müssen kommen und müssen Aufbauhilfe leisten, weil Laodicea anscheinend genug Finanzstärke hat, zum alles selber machen. Und das ist wirklich staatlich stellvertretend eben einerseits für den Reichtum, wo die Stadt gehabt hat, wo man eben können sagen, wir sind reich. Bei uns kann auch ein Erbe überkommen, wir bauen alles wieder auf. Bis hin, und ich glaube, das ist nachher dann eben das Problem, so das Selbstbewusstsein, dass es auch Selbstgenügsamkeit ist. Dass man sagt, ich lange. Ich brauche niemanden anders, wo mir hilft, wo mich unterstützt. Und im Geistlichen geht es dann, glaube ich, in die Richtung, dass man sagt, ich brauche nicht mal Gott. Und ich glaube, das ist nachher dann der ganz gefährliche Punkt, wenn das nicht nur einfach äußerlich materiell ist, sondern wenn das sehr, sehr fromm aussieht. Und da haben wir Beispiele in der Bibel, die so sind. Also es gibt da den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt Und sagt, Meister, was muss ich machen, damit ich das ewige Leben bekomme? Und dann sagt Jesus, ja, was hast du denn bei Mose gelesen? Und sagt, ja, eben, dann zählt er Gebot auf, oder sollst Vater und Mutter ehren, sollst niemand töten und so weiter. Sagt, ja, genau, das muss man machen, dann, das gibt ewiges Leben. Und der junge Mann sagt dann, das habe ich alles gemacht von Jugend auf. Und dann schaut ihm Jesus ins Herz und sieht, ja, vielleicht äußerlich schon. Aber das, was eben nicht da ist, das ist das Vertrauen. Und darum sagt er ihm, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Weil in dem Moment, wo er das machen würde, muss er wirklich darauf vertrauen, dass der Gott treu ist. Dass der Gott ihn versorgt. Und da kommen wir wieder zu dem, wie Jesus sich am Anfang vorstellt, der Gemeinde in Laodicea, und sagt, das sagt der, der zuverlässig ist. Ich bin zuverlässig. Du brauchst den Reichtum nicht. Nicht einmal sogar der geistliche Reichtum. Vielleicht kannst du auf die Schulter klopfen und sagen, bei uns läuft alles gut, oder? Wir haben eine funktionierende Gemeindearbeit. Bei uns gibt es keinen Irrlehrer oder sonst irgendetwas. Ist zum Beispiel spannend, das wird nie kritisiert, oder? Jesus sagt in dem Brief an Laodicea nie, bei euch gibt es Leute, die vertreten die und die Lehre. Ist bei anderen Gemeinden ein Riesenthema? Sagt er bei dieser Gemeinde nicht. Vielleicht hat es es schon gehabt, aber es war einmal nicht der Punkt gewesen, wo Jesus als erstes hat wollen müssen kritisieren dort. Das Problem von dieser Gemeinde war auch nicht gewesen, dass sie äußere Schwierigkeiten gehabt hat, dass sie verfolgt worden ist, dass es Leute gegeben hat, die gegen sie gekämpft haben. Das bei anderen Gemeinden in den Sendschreiben ist das ein Riesenproblem. Bei Laodicea anscheinend nicht. Oder einmal nicht so gross, dass Jesus es da muss erwähnen. Das Problem ist das, dass die Gemeinde da steht und sagt, ich habe genug. Und vermutlich sogar eben auf einer geistlichen Ebene. Wie der junge Mann, der sagt, seit meiner Jugend habe ich das alles gemacht. Oder? Kann gut sein, dass das eigentlich eine Gemeinde ist von zweiter Generation Christen. Paulus war irgendwo in den 50er Jahren dort. Das heisst, da sind jetzt 30, 40 Jahre dazwischen. Die Kinder von denen, die da zuerst zum Glauben gekommen sind, die sind jetzt in dieser Gemeinde drin. Oder sind wichtig in dieser Gemeinde. Und die können vielleicht wirklich sagen, ja, ich folge dem Jesus ja schon seit Kind. Ich kann gar nicht anders. Und genau dieser Gemeinde sagt er das. Sagt, vertrau mir wirklich. Das, wo du deine Sicherheit drauf baust, lass das weg. Oder? Das wäre der Jüngling. Ich habe da noch den 1. Korinther noch drauf, wo der Paulus an verschiedenen Stellen das auch ein bisschen hoch nimmt von den Korinther, was sie sich alles einbilden auf ihre geistlichen Fähigkeiten. Und der Paulus sagt, hey, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid weise, dann sind das eben genau nicht. Und da zeigt sich dann eben auch so eine Selbstgenügsamkeit, oder? Dass man sagt, ja, wir sind weise, wir haben verstanden, um was es bei Gott geht. Oder? Und das kann nach außen sehr gut aussehen. Vielleicht ist das ein Vorbild gemeint gewesen. Vielleicht sind die anderen 6 Gemeinden aus dieser Region schauen, wie macht denn ihr das in Laodicea? Wie funktioniert Gemeindebau, dass das da so schön funktioniert bei euch? Kann gut sein. Das ist jetzt ein bisschen modern gesprochen. So. Aber Gott kommt und sagt, da jetzt eben, also bei den Korinther sagt Paulus, wenn ihr euch selber weise für weise haltet, dann sind das nicht. Und Weisheit wäre ja eigentlich etwas Schönes, oder? Es ist nicht, dass man sich auf etwas Äußerliches beruft. Und etwas Innerliches eigentlich. Ja. Also ob die Gemeinde selber auch reich war oder mehr Geld hatte als die anderen, das weiß man nicht so genau. Vermutlich schon, da Jesus das da kritisiert. Es ist einfach klar, dass es eine von der reichsten Städte eigentlich da in Kleinasien ist. Also zumindest als Stadt ist sie sicher reicher als die anderen dort rundherum. Ob das auch für die christliche Gemeinde gilt oder nicht, kann man annehmen, ist aber nicht sicher. So, da drin. Genau. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Gefahr von dieser Gemeinde. dass sie sagt, ich brauche nichts. Ob sich das jetzt nur rein auf äußerliche Sachen bezieht, eben, man sagt, wir können alles finanzieren, was wir brauchen, oder auch um eine gewisse geistliche Haltung geht, sagt, wir verstehen es, wir brauchen keine Hilfe. Da jetzt, oder der Heilige Geist muss mir nicht sagen, was da in der Bibel drin steht, das weiss ich selber, weil ich da meine guten Auslegungsmethoden habe. Das gehört, glaube ich, alles ein bisschen in den Pott drin. Dann kommt eigentlich so der grosse Hammer, dass Jesus sagt, du weißt nicht, dass genau du, wo dich so viel auf dich einbildest, gerade du, bist elend, jämmerlich, arm, blind, bloß. Also so eben, du bist nichts von dem, wo du denkst, dass du bist. Gerade du bräuchtest eigentlich die Hilfe, gerade du bräuchtest das Mitleid, gerade du müsstest eigentlich geistliche Klarheit haben. Und gerade du stehst in der Gefahr, dass du eigentlich in eine grosse Schande hineinlaufst. Und dann eigentlich, was, das ist nachher dann so ein bisschen das, was aufwärts geht. Jesus hat die Gemeinde nicht aufgegeben. Und das finde ich das Schöne. Jesus hat keine von diesen 7 Gemeinden aufgegeben, keine von denen abgeschrieben. Sondern mit allen sieht er einen Weg, wie es vorwärts geht. Und der Weg für Laodicea, der sieht so aus, dass er sagt, ich rate dir. Ich habe das mega schön gefunden, da so zu merken, wenn wir den Jesus vor Augen haben, wenn er im ersten Kapitel daherkommt, dem stehst du nicht im Weg. Oder? Also wenn dem Jesus begegnest, dann passiert das, was Johannes nämlich auch passiert, dass er einfach auf Knie fällt und hofft, dass er das überlebt. Oder? Aber der Jesus, der einfach könnte kommen und sagen, jetzt sage ich, wie es läuft und ich mache das jetzt, der kommt und sagt, ich gebe dir einen Rat. Ich sage nicht, ich befehle dir. Er sagt nicht, ich zwinge dich. Aber ich gebe dir einen Rat. Und ich glaube, das ist noch wichtig. Es kommt dann nachher nochmal, wo er nachher dann sagt, hey, die ich liebe, die tue ich auch zurechtweisen. Und ich glaube, es gehört in diese Spur drin, dass Jesus eben kommt und einen Rat gibt. Und der Rat besteht aus 3 Sachen, wo er sagt, tun Gold von mir kaufen. Gold, eben, weil es eine reiche Stadt war, wir kommen dann noch dazu, warum sie reich war. Das, was ihnen eben nicht gefehlt hat, oder was sie gemeint haben, das fehlt ihnen nicht, genau das sollen sie kaufen. Und in einem gewissen Sinn ist das ein bisschen die Ironie, dass die Gemeinde das Gefühl hat, wir können alles erreichen, wir können kaufen, und dann sagt Gott, nein, ihr könnt nicht, wir sind arm, ihr habt nichts zu geben. Aber ich soll gleich etwas kaufen von mir, nämlich das Gold. Und dann merkst du, das geht ja gar nicht. Also mit was soll denn die Gemeinde zahlen? Was soll die Gemeinde dem Jesus geben und sagen, da, ich habe etwas für dich. Und wenn du mir das gibst, dann gibst du mir etwas anderes. Kann die Gemeinde nicht. Jesus hat sie gerade für bankrott erklärt. Und da nachher zu sehen, das Kaufen ist eigentlich mehr, lass es dir schenken. Es gibt da im Jesaja, ich glaube, ich habe die gar nicht aufgeschrieben, die Stelle. Ja, es gibt im Jesaja 55, gibt es die schöne Stelle, dass, wo dort der Jesaja schon sieht, dass es die Zeit wird kommen, wo Gott einfach sich verschenkt. Wo die Leute kommen und genug bekommen und sie kaufen für nichts. Und es wird so formuliert, also sie kaufen ohne Geld. Und ich glaube, das ist das da, wo da auch drin ist. Sie kaufen, ohne dass sie etwas dagegen geben. Und gleich sieht Jesus als der Handel und sagt, ja, das ist okay. Ich kann erkennen, dass du das gekauft hast. Also, gibt dir noch ein bisschen mehr zum Weitergraben, eben beim Jesaja. Lohnt sich dort noch ein bisschen weiter zu graben. Es ist nicht einfach irgendein Gold, sondern es ist Gold, das im Feuer geläutert ist. Also es ist Gold, das gereinigt worden ist, wo die Sachen, die Gold verunreinigt, ausgebrannt worden sind. Es ist nicht einfach irgendwo das Gold, das sie vielleicht selber gemacht haben, sondern Gold, wo Gott selber seinen Stempel draufgegeben hat und gesagt hat, das ist gut. Das ist rein. Das lohnt sich, dort zu investieren. Und wenn du das bekommst oder das nimmst, dann bist du wirklich reich. Und da das Gold kann symbolisch eigentlich für ganz, ganz viele Sachen stehen. Es wird für viele verschiedene Sachen verwendet. Es kommt sehr oft drin vor, wenn es irgendwie um Sieg geht. Es taucht ganz oft vor, wenn Gott irgendwo in Erscheinung tritt, so seine Herrlichkeit, wo dort gezeigt wird, oder der Tempel ist, ganz spannend aufgebaut. Je weiter, dass man nach innen kommt, desto wertvoller werden die Materialien, die verbaut werden. Also es ist ein bisschen Pädagogik im Bau vom Tempel drin. Also außen ist Kupfer, dann kommt Silber und in der Mitte ist Gold. Weil es die Herrlichkeit von Gott selber repräsentiert. Also da auch ein Stück weit, Gott schenkt sich in seiner Herrlichkeit selber. Es geht um Vollkommenheit, das, was eben untrübt ist, das, was unverfälscht ist. Das wäre so ein bisschen der geistliche Aspekt, wenn man so ein bisschen die Sprüche oder sonst auch so ein bisschen die Weisheitsliteratur schaut, dann hat Gold oder materieller Reichtum ja viel auch eben damit zu tun, was gibt mir Sicherheit? Was ist das, wo ich darauf vertraue, dass, wenn ich in eine Notlage komme, dass es mich durchbringt? Es ist auch etwas, wo Status gibt, oder? Die Reichen, die sagen, die geben den Ton an, und alle anderen, die müssen dann halt einfach das machen, weil sie halt nicht die finanziellen Mittel haben, um selber den Ton anzugeben. Es geht darum dann auch um Priorität. Also, auf was schaue ich genau? Also, tue ich meine Priorität dort setzen, um zu sagen, ich möchte möglichst genug auf meinem Sparkonto haben, dass falls mal eben ein Erdbeben kommt, kann ich meine Stadt selber wieder aufbauen? Oder wie ist das? Also, das Gold kann für sehr viele unterschiedliche Sachen stehen. Da in dem Kontext drin. Das Nächste, wo Jesus sagt, das Zweite, wo er ihnen ratet zum Kaufen oder zum Annehmen, das sind die weißen Kleider. Die Kleidung, das ist eigentlich das gewesen, wo Laodicea reich gemacht hat. Die haben nämlich ein Verfahren entwickelt, zum Purpurstoff herstellen, ohne den teuren Purpurfarbstoff zu verwenden. Normalerweise wenn man, oder zu dieser Zeit, wenn man eben so einen Violett-Rot-Ton hat wollen herstellen, dann hat man eine bestimmte Muscheln- oder Schneckenart müssen nehmen, die im Mittelmeer vorkommt, die Purpur-Schnecken. Und die haben eine bestimmte Drüse und die sondert den Farbstoff ab. Und wenn man das richtig verarbeitet, ist recht kompliziert, dann bekommt man am Schluss nachher dann eben den Farbton. Oder eben je nachdem, es gibt unterschiedliche von diesen Purpurschnecken, es sind dann unterschiedliche Farbtöne, die so von einem Blau-Violett bis zu so einem, das sprichwörtliche Purpurrot gehen. Also es gehört alles in die Kategorie Purpur rein. Ist sehr, sehr aufwendig, wenn du 1 Gramm von dem Farbstoff willst, rein der Farbstoff als Pulver, brauchst 12... jetzt wird es plötzlich laut. Entschuldigung. Wenn du 1 Gramm von dem Farbstoff willst, brauchst du 12'000 von diesen Schneckenhäuschen. Dementsprechend teuer sind Kleider in diesen Farbtönen gewesen, wenn es echt ein Purpur war. Laodicea hat das Verfahren entwickelt, um das mit pflanzlichen Stoff zu machen. Was viel, 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 viel günstiger war. Die haben schwarze Wolle genommen, also Schäfli mit halt schwarzem Fell und haben dann das mit verschiedenen eben Pflanzenextrakt behandelt, dass man dann etwas bekommen hat, das ganz ähnlich ausgesehen hat wie das. Und wenn du natürlich ein viel, viel günstiges Produkt kannst auf den Markt bringen für so ein Luxus- oder Statussymbol, da gibt es ganz einen Haufen Leute, die das gerne kaufen. Und das ist so die Grundlage von dem, was Laodicea reich gemacht hat. Was ich da jetzt sehr spannend gefunden habe, ist, dass Laodicea eigentlich reich geworden ist, indem dass sie etwas, heute würde man sagen, also ich weiss es nicht, ob man das damals mal schon so verstanden hat, aber sie haben eigentlich etwas kopiert. Sie haben etwas ein gefälscht. Also sie haben eine billige Variante hergestellt von etwas sehr, sehr Wertvollem. weil sie gewusst haben, wie man das färben kann. Und das, was Jesus dem entgegenstellt, ist die weisse Kleidung, die ungefärbte. Die, wo eben kein Farbstoff drin ist. Also das ist nicht schön angemalt, was Jesus sagt. Es kommt nicht so darauf an, ob das jetzt eben so die Farbe ist, wo da die Senatoren und weiss wer alles noch trägt. Das ist nicht das, was wirklich wichtig ist. Das findet vielleicht ihr wichtig, das Statussymbol. Das ist nicht das, was ihr solltet tragen, sondern was ihr solltet tragen, das sind die weissen Kleider. Also die, wo eben keine Farbe drauf ist, wo nicht beschmutzt worden ist. Es kommt in anderen von den Sendschreiben kommt das auch vor. Es ist grundsätzlich ein ganz wichtiges Symbol in der Offenbarung drin, die weissen Kleider. Also einerseits eben Christus, der die weissen Kleider trägt, und alle, die zu ihm gehören, die haben nachher auch die weissen Kleider an. Kommt an verschiedenen Stellen in der Offenbarung vor. Also so, dass ich bin unverfälscht, ich trage nichts, wo irgendwo hat müssen gefärbt werden, und darum sollen die auch nicht. Da weiss natürlich, hat auch eine wichtige Bedeutung da, oder wo es um Reinheit geht, eben wo es um Echtheit geht, wo unverfälscht, unbefleckt, spielt da alles mit. Jesus sagt da auch, eben die Kleider ganz grundsätzlich, jetzt unabhängig von der Farbe, sind in der Bibel immer wieder ein Zeichen, also umgekehrt muss ich sagen, Nacktheit ist eigentlich immer das Problem in der Bibel, oder fast immer. Eigentlich fast der einzige Moment, wo es kein Problem ist, bei Adam und Eva. Und nachher, ab dem Moment, wo sie vom Baum von der Erkenntnis nehmen, allererste, was passiert mit Adam und Eva, ist, dass sie sich anfangen zu schämen, dass sie nackt sind. Das Erste, was passiert. Die erste Konsequenz vom Sündenfall ist, dass man sich schämt dafür, dass man nackt ist. Und sie flechtet sich da die Feigenschürze. Und Gott, das finde ich eigentlich spannend bei Adam und Eva, Gott macht ihnen dann Kleider aus Fell. Also es ist eigentlich eines der ersten Erlebnisse, die die Menschheit eigentlich macht. Der erste Moment, wo es schief geht, haben wir genau die Situation. Die Menschen, die basteln sich irgendwo ihre eigenen Kleider, so wie sie es halt können. Und Gott kommt in seiner Gnade rein und schenkt seine Kleider, die er gibt. Und das macht Gott, oder will er da auch machen. Und sagt, ihr habt da vielleicht da die schönen Purpurstoff, aber ich möchte euch etwas geben, wo mehr ist. Und da eben, während das so ein bisschen, könnte man auch lang darüber nachdenken, an verschiedenen Stellen. Aber eben das Wichtige ist so, ich schütze dich davor, dass du dich schämen musst. Aber wenn du, das ist vielleicht eben jetzt so die Kritik eben, die mitschwingt da drin, wenn du das nicht machst, dann wird der Moment kommen, wo du dich wirst müssen schämen. Weil du eben auf die falschen Stoff gesetzt hast. Das wäre so der Stoff. Das Dritte, was Jesus anfügt, das ist die Augensalbe. Wo er sagt, kauft da Augensalbe. Ich habe euch das vorher schon gezeigt mit den Thermalquellen aus dem Wasser und verschiedenen Pflanzen, die dort in dieser Region gewachsen sind oder immer noch wachsen, hat man Augensalbe hergestellt. Das war etwas, was man gekannt hat. So war es Markenzeichen gewesen, so in der Medizin. Und spannend zu sehen, das ist auch wieder die Gemeinde, die hat das Gefühl, wir, oder zumindest wir als Stadt, wir sind die die Blindheit von anderen Leuten heilen können. Und Gott sagt ihnen, nein, umgekehrt, ihr müsstet geheilt werden von eurer eigenen Blindheit. Und da die Augen sind natürlich etwas, was sehr wichtig ist, was sehr viel vorkommt in der Bibel. Ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, da gibt es hunderte Stellen dazu, was Augen eigentlich bedeutet in der Bibel drin. Das eine ist so, dass die Augen spiegeln das, was das Wesen ausmacht. Da gibt es verschiedene Stellen, also so in der Bergpredigt drin, oder dass Jesus sagt, die Augen sind das Licht vom Körper und wenn das Auge trüb wird, dann ist der ganze Körper finster. So das, also es ist wie an den Augen siehst, wie das Gesamte ist. Darum, wenn die Augen gesund sind, dann kann das Gesamte gesund sein. Oder? Und wenn die Augen schon krank sind, dann ist der Rest auch krank. Also bei dem fängt es eigentlich an. Augen haben auch ganz viel mit der Wahrnehmung zu tun. Es gibt ganz viel die Formulierung im Hebräischen und im Deutschen haben wir die auch. Meine Ansicht, oder? Oder was das eigentlich heisst, meiner Meinung nach. Mein Urteil darüber, in meinen Augen oder in den Augen des Herrn. Das ist eigentlich so ein bisschen, wie sehe ich die Welt? Wie beurteile ich das, was ich sehe? Passiert über die Augen. Das ist da die Symbolik. Und da eben auch so das Problem, das die Gemeinde ja genau hat, dass sie ihre Situation eben komplett falsch einschätzen. Also es ist eigentlich ein Grundproblem. Gott sagt, du siehst nicht richtig. Lass mich deine Augen heilen, damit du deine Situation richtig siehst. Weil wenn du deine Situation richtig siehst, dann kannst du auch alles andere dann kann auch alles andere heil werden. Aber es muss damit anfangen, dass du richtig siehst. Da vielleicht so das Detail. Ich weiss nicht, wie viel man darin interpretieren sollte. Ich finde es aber noch spannend. Es wird an verschiedenen Stellen von verschiedenen Auslegern darauf hingewiesen, dass er nicht einfach sagt, kauf Augensalbe, sondern explizit, sie sollen die Augen salben. Und das Wort Salbe, das dort steht, das ist das Gleiche, das wir haben für Christus. Also Christus, der Gesalbte, da als Verb, also du sollst deine Augen christusisieren, ich weiß es nicht. Kann man nicht richtig machen auf Deutsch, das Wortspiel. Also so ein bisschen das, was Christus ist, das soll bei deinen Augen passieren. Das ist die eine Ebene, die andere Ebene ist, dass in der Bibel ganz oft, wenn es ist das Öl, ein Zeichen vom Heiligen Geist. Also wenn jemand gesalbt wird, dann ist es ganz oft ja nicht nur einfach aus Schönheitsgründen oder Hygienegründen oder so, das gibt's auch, haben wir auch Stellen in der Bibel, wo das so ist, aber es ist ganz oft im Kontext, dass jemand eingesetzt wird in ein Amt. Also dass der König wird gesalbt, der Priester wird gesalbt und manchmal auch die Propheten. Das sind so ein bisschen die drei, die eine Salbung erfahren. Und das, was damit verbunden ist, gedanklich, ist das, dass in dem Moment, wo du gesalbt wirst, kommt der Heilige Geist auf dich. In dem Kontext drin. Also da auch wieder, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Das, was die Augen klar sehen lässt, das, was dir die Fähigkeit gibt, um die Welt richtig zu beurteilen, ist der Heilige Geist. Also das ist das, was auf deinen Augen soll sein. Der Heilige Geist soll auf deinen Augen sein, im Bild gesprochen, als Brille. Wir würden vielleicht sagen, als Brille, ja. Das ist die Brille, wo du die Welt sollst damit anschauen. Oder auch bei Kranken, ja genau. Ja. Das spielt da ein bisschen mit. Genau, ist nicht ganz im Zentrum, aber ich denke, man kann es mitdenken. Dann kommt so ein Satz, den haben wir im Alten Testament in der Weisheitsliteratur ganz oft, so in den Sprüchen drin, in den Psalmen, so vom Konzept her, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Also so das, was ich mit dir mache, da die Kritik, die ich bringe, das mache ich nicht, weil ich dich kaputt mache. Das mache ich nicht, weil ich dir böse will. Sondern das mache ich, weil ich sehe, wenn ich es nicht machen würde, würde es noch schlimmer werden mit dir. Also ich mache es aus Liebe. Und das ist vielleicht das, oder? Der Moment, wo Gott zurechtweist, der ist nicht angenehm, aber er ist trotzdem gut. Also es ist etwas, das zum Guten führt. Gibt es auch, kann man seitenweise Geschichten im Alten Testament lesen, wo nach dem Schema funktioniert. Genau. Dann geht es so ein bisschen weiter. Eine Sache, die noch so ein bisschen konkret im Raum steht, oder sagt, sei nun eifrig und tue Buße. Das habe ich vorher schon gesagt, bei Laodicea gibt es eigentlich nicht so die offensichtliche Irrlehre, die da ist, wo bei anderen Gemeinden ein Problem war. Es ist auch nicht die äußere Verfolgung, sondern es ist eben die Lauheit und auf die kommt er da, glaube ich, nochmal zurück und sagt, so sei nun eifrig. Also das, was sie eben vorher nicht gewesen sind, so halbherzig. Lau, so das dazwischen. So ein bisschen eifrig. Also komm zurück zu dem, was vielleicht mal war. Bei anderen Gemeinden formuliert das so, oder? Komm zurück zu der ersten Liebe. Und tu Buss. Also kehr um, fang neu an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Da gibt es natürlich jetzt oder Johannes Rückblick oder Anklang von Johannes 10, der gute Hirt. Jesus, der sagt, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und da, ganz wichtig, meine Schafe, die folgen mir. Also aus dem Hören raus entsteht eine konkrete Handlung. Das ist in der Bibel immer wieder ein Thema, dass so das haben wir nachher auch noch, oder wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das haben wir ganz an vielen Stellen, dass es eben, oder auch eine ganz menschliche Erfahrung, es kann sein, dass man etwas physisch hört, aber wenn es keinen Effekt hat, wenn nachher nichts passiert, dann hat man auch nicht gehört. Also darum, also die Aufforderung von Jesus, oder wer Ohren hat zu hören, die gibt's dort im Alten Testament, haben wir die auch. Aber da, wer meine Stimme hört, und die Tür aufmacht. Also es gibt eine konkrete Aktion. Es ist nicht nur einfach, ja, ich habe gehört, dass Jesus etwas gemacht hat und jetzt schaue ich mal, was er noch weiter sagt. Sondern ich mache etwas. Ich werde aktiv. Ich mache die Tür auf. Das ist das, wo da jetzt dran ist. Und dann das Versprechen, zu dem werde ich hineingehen. Mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Und da ist für mich so ein Hoffnungsschimmer gewesen, dass ich mir die Frage gestellt habe, ja, was ist denn mit dieser Gemeinde passiert? Und wir wissen es nicht ganz genau, so jetzt gerade in dem Moment selber, wo sie vielleicht zum ersten Mal die Botschaft bekommen, das wissen wir nicht. Aber es gibt aus späteren Jahrhunderten oder Jahrzehnten gibt es verschiedene Geschichten von Leuten, die entweder aus Laodicea stammen oder in Laodicea selber als Märtyrer gestorben sind. Also, wo parat gewesen sind, ihr Leben hinzugeben für den Glauben an Jesus. Und ich glaube, das ist ein starkes Zeichen, dass dort etwas passiert ist. Also, die Gemeinde ist nicht so geblieben, wie sie da jetzt beschrieben wird. Also, wir haben ein Beispiel, das anders geworden ist. Es ist ein wichtiges Zentrum geworden auch später. Die Kirche ist gewachsen. Es gibt eine wichtige Synode im 4. Jahrhundert, die dort dann abgehalten wird. Also, es ist wie, der Ruf hat anscheinend etwas gebracht. Und das, glaube ich, ist wie auch so ein Hoffnungsschimmer für uns oder grundsätzlich für alle Gemeinden zu jeder Zeit, dass es Hoffnung gibt. Denn was macht Jesus? Jesus geht rein, oder dass ich werde hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das Wort Luther übersetzt dort das Wort Mahl mit Abendmahl. Die Luther-Übersetzung ist die einzige, die das so macht, von der Grossen. Wenn ich das richtig sehe. Eigentlich die meisten bleiben beim Wortlaut. Da einfach, falls ihr unterschiedliche Übersetzungen vor euch habt. Es gibt im Neuen Testament kein Wort, das explizit nur das Abendmahl bezeichnet. Also es gibt einfach eben das Wort Mahl, aber das heisst grundsätzlich einfach mal Festmahl. Ein Fest, wo man dabei isst. Aber das kann in allen möglichen Kontexten sein. Also jetzt eine Hochzeit zu Kanaan, dann gibt es das Festmahl. Oder wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, da über eine Hochzeit, dann kommt das da vor. Das Wort wird aber auch eben explizit an den Stellen erwähnt, wo es ums Abendmahl geht. Und die Luther-Übersetzung hat, aus welchen Gründen auch immer, gefunden, das ist der Bezug. Das ist aber schon Interpretation, dass es ums Abendmahl geht, so wie wir das heute feiern. Kann sein, ist aber nicht definitiv. Einfach, falls ihr euch da irgendwo wundert, warum es dort einen Unterschied gibt. Ich glaube, es ist nicht grundsätzlich falsch. Ich glaube, man muss einfach noch mitdenken, was das Mahl sonst auch noch alles ist. Also eben, wenn Jesus vom Mahl redet, dann redet er ja auch ganz oft davon, dass es im Himmel oder in der zukünftigen Welt auch ein Mahl gibt. Also beim Abendmahl selber sagt er das ja, ich werde keinen Traubensaft oder kein Wein mehr trinken, bis es erfüllt ist im Reich von meinem Vater. Also die Prognose, die macht er dort. Also diesen Zusammenhang gibt es. Ich weiss nicht, ob die Übersetzer bei den Luther auf das anspielen und sagen, ah, das muss da sein. Es gibt in der Offenbarung selber, Kapitel 19, eigentlich die Freude darüber, über das Fest, die Hochzeit vom Lamm. Dort gibt es ein Festessen. Von dem her denke ich, kann man es sozusagen als ein vollendetes Abendmahl anschauen da an dieser Stelle. Muss aber nicht. Genau. Ich glaube, der erste Bezugspunkt, wenn man nur die Offenbarung anschaut, dann wäre das Hochzeitsfest vom Lamm. Aber das Hochzeitsfest vom Lamm kann man auch verstehen unter den Vorzeichen vom Abendmahl. Oder das spielt dort mit. Genau. Auch so als nochmal ein ganz eigener Themenkomplex. Wo auch wieder Wurzel hat im Alten Testament, aber die könnt ihr da selber anschauen. Jetzt kommen wir langsam so in die Schlussrunde dort. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wo ich finde, das ist eine von der stärksten Versprechungen da in diesen 7 Sendschreiben, dass Jesus genau der gemeint, wo er eigentlich schon für bankrott erklärt, genau der sagt, ihr bekommt die höchste Ehre. Oder? Mit mir gesetzt in Herrlichkeit auf dem Thron von meinem Vater. Wo aber bedingt, dass ihr eben umkehrt. Ihr müsst überwinden. Das, was euch da im Weg steht, es muss überwunden werden. Es ist nicht einfach automatisch. Es ist nicht einfach so, ich schmeiß da irgendwie so gut auseinander. Der, was halt fängt, der fängt es halt auf. So. Sondern es kostet etwas. Und man sieht das sehr, sehr gut, auch wenn man so ein bisschen schaut, wo sind so die Stellen auch im Neuen Testament, wo darüber redet, dass Christus selber muss überwinden. Also, dass er selber einen Kampf kämpft. Also, wenn man so die Passionsgeschichte anschaut, dann merkt man, das ist nicht einfach ein Spaziergang gewesen und Jesus ist das Licht gefallen da an die Kreuzigung, sondern das war schwer gewesen. Das hat ihn viel, viel gekostet. So viel, oder im Garten Gethsemane, dass er eigentlich nochmal bittet und der Vater bestimmt und sagt, ich will das nicht machen. Oder? Ich will das nicht. Aber dann sagt, aber nicht mein Wille, sondern deine. Und in dem eigentlich dann eben genau überwindet. Er überwindet, dass er nicht seinem eigenen Wille folgt. Dort in dem Moment. Was auch wieder ein ganz spannendes Fenster gibt. Oder der menschliche Wille von Jesus, der dem Vater entgegensteht. Wie funktioniert das? Wenn einmal ganz eigene Thematik. Ja? Werkgerechtigkeit ist ein sehr gutes Stichwort. Die Formulierung ist einfach sehr prominent dort, oder? Also wir kommen nicht um die herum, dass es in irgendeiner Form einen Lohn gibt. Und ich glaube, die Offenbarung ist gerade auch am Schluss sehr, sehr deutlich, was das angeht. Also wenn man so eben Kapitel 19, 20, so ein bisschen die anschaut, dann merkt man, das, was Menschen tun, hat eine Relevanz. Oder? Am Schluss heisst es, es werden Bücher aufgetan und es wird, und dort stehen Daten drauf, oder? Und die Menschen werden gerichtet anhand von ihren Daten. Oder? So. Jetzt sind eben genau der Punkt. Für mich der Schlüsseltext, wo das erklärt oder zusammenbringt, ist 1. Korinther 3. Wo Jesus, oder wo der Paulus der Gemeinde, da der Korinther eigentlich sagt, es gibt kein anderes Fundament als das, was schon geleitet ist, und das ist Jesus Christus. Das ist gesetzt. Aber ihr baut jetzt darauf, auf das Fundament. Und am Ende geht das ganze Haus durchs Feuer. Und es kann sein, dass alles abfackelt, bis aufs Fundament. Und dann sagt der Paulus, und auch wenn alles abbrennt, der wird gerettet werden, aber wie durchs Feuer durch. Also so mit letzter Not. Aber wie gerettet werden, oder? Auch wenn das ganze Lebenswerk verbrannt ist. Das Gute wird eben bestehen bleiben. Die, die mit edlen Materialien arbeiten, mit Gold und so weiter, mit edlen Steinen, das wird Bestand haben. Das, glaube ich, steht eben genauso in dem Kontext drin, dass man sagt, oder dass es eigentlich nicht ein Gegensatz ist dort, sondern grundsätzlich gilt allein durch Gnade. Oder? Ich sehe es manchmal gerne so, zum sagen, wer macht denn die Tür zum Himmel auf? Wenn man jetzt von der Werkgerechtigkeit ausgeht, dann würde man sagen, du musst einfach dein Konto genug hoch füllen und wenn du genug verdient hast, dann bekommst du einen Schlüssel und du kannst Türen aufmachen. Oder? Umgekehrt, der Rettung aus Gnade ist die, dass Jesus Türen aufmacht. Und dann kann man fragen, wer verhindert es dann? Oder wer könnte es verhindern? Also so ein bisschen in dem Bild gesprochen, wenn Jesus Türen zumacht, dann kommt niemand rein. Egal, wie viel du überwindest. Oder? Du kannst wie da der Jüngling sagen, ich habe alles gemacht. Oder? Und ich habe alle Gebote gehalten, alles geschafft. Wenn Gott die Türen zumacht und sagt, nein, mach nicht auf, dann kann man Gott nicht daran hindern. Das ist Gottes Bild, das der Islam hat. Oder? Dass man sagt, streng dich an, aber am Schluss kann Allah sagen, tut mir leid, heute doch nicht für dich. Oder? Und das ist, glaube ich, die Zusage vom Glauben, dass wir wissen, egal zu welchem Zeitpunkt, dass wir umkehren in unserem Leben, egal wie jetzt unser Buch oder die Einträge in diesem Buch aussehen, die Rettung kommt durch Christus allein. Aber das, was wir machen, hat einen Effekt in der zukünftigen Welt. Die Offenbarung redet nicht so deutlich darüber, was das genau ist, aber Jesus redet in der Gleichnis da zum Beispiel darüber, dass er sagt, oder denen, wo ich wenig gegeben habe, und die sind treu mit dem gewesen, denen werde ich in der zukünftigen Welt viel geben. Also Verantwortung. Es ist davon gedreht, dass gewisse Leute das Recht werden haben, über die Völker zu richten, über die Engel zu richten. Was das im Detail genau heisst, keine Ahnung. Ich sehe einfach, dass es das ist mein Verständnis, dass es auch in der zukünftigen Welt eine Form von Hierarchie und Verantwortlichkeit wird geben. Und dass der Maßstab, wie das die Hierarchie oder die Verantwortlichkeiten verteilt werden, in unserem Verhalten, in unserem Leben jetzt liegt. Das ist die Grundlage. Aber es geht nicht um die Rettung. Oder? Aber es geht trotzdem darum, wie sieht man das Leben im neuen Himmel und der neuen Erde konkret aus. Auf das hat es sehr wohl eine Auswirkung. Und ich glaube, es geht da vor allem eigentlich um diese Sachen. Ja. Genau. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Ja. Genau, das Überwinden. Dann sind wir eigentlich da schon am Schluss, oder? Weon hat zu hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Vielleicht noch mal eine kleine Klammerbemerkung, da kommen wir wieder zur Trinitätstheologie. Der redet, ist Christus selber. In Kapitel 1 merken wir können Christus und den Vater nicht richtig auseinanderhalten. Und jetzt, da redet Christus mit der Gemeinde, aber am Schluss sagt er, hört, was der Geist sagt. Also da wieder, da haben wir den Dritten im Bunde, der dazugehört, Vater, Sohn und Geist. Also wer redet da mit der Gemeinde? Christus redet mit der Gemeinde. Wenn man Christus und den Vater nicht richtig auseinanderhalten können, dann redet der Vater mit der Gemeinde. Und am Schluss sagt Christus eigentlich, es ist der Geist, der mit euch redet. Also da kommt man wieder ein bisschen zum Anfang. Genau, das ist das. Wenn man das so ein bisschen so sieht, eben so die Gemeinden, die Städte, wo wir da haben, die sieben. Was ich spannend finde, das will ich jetzt nicht mehr gross ausführen, da könnt ihr selber noch ein bisschen graben gehen. dass nachher in Offenbarung 21 und 22 ja das neue Jerusalem gezeigt wird. Und das habe ich auch schon in Predigten verarbeitet, aber es ist einfach etwas, was ich immer wieder lässig finde, gerade auch, weil es rund um die aktuelle Jahreslosung rundherum geht, oder der neue Himmel und die neue Erde. Wenn man dort sieht, oder, ich mache alles neu, dann ist es das, was da beschrieben wird, ist Brut vom Lamm. Also, wir haben das da nochmal drin. Muss ich schnell suchen. Genau, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Jetzt Brut. Da in Vers 9 kommt sie nochmal. Der Johannes, dem wir gesagt, ich zeige dir jetzt die Brut, oder? Ich zeige dir die Kille. Er zeigt dir die vollendete Gemeinde. Das ist das, was er zeigt. Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und was er mir dann aber zeigt, ist das neue Jerusalem. Er zeigt ihm eine Stadt. Er zeigt ihm keine Brut. Oder? Das, was nachher beschrieben wird, ist nicht das Hochzeitsgewand. Oder so. Was man eigentlich müsste erwarten. Oder die Augenfarbe. Oder was weiß ich. Oder? Sondern die Brut vom Lamm, das ist das neue Jerusalem. Und das auch wieder so ein bisschen als Ding, könnt ihr gerne selber ein bisschen euch reingraben gehen. Ich sage, am Anfang sind 7 Gemeinden, die mit der Welt, wo sie drin sind, zu kämpfen haben. Und am Schluss stehen die vereint als eine einzige Stadt, das neue Jerusalem, da. Und wieder wie am Anfang, darum haben wir gesagt, oder Anfang und Ende ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Am Anfang wird uns Christus schon gezeigt, mit diesen 7 Gemeinden um ihn herum. Und am Schluss haben wir Christus und seine Brut. Und wenn wir die 2 Kapitel lesen, dann merkt man, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Oder es gibt keinen Tempel mehr, sondern Christus selber ist der Tempel da drin. Oder das neue Jerusalem ist der Tempel. Es braucht keine Sonne mehr, weil Christus selber ist Licht. Also, was wir am Anfang schon angedeutet bekommen haben, Christus in der Mitte von der Kirche, wird am Schluss verwirklicht in einer Art und Weise, wo so spannend ist, dass man sagt, man kann am Schluss nachher dann an gewissen Punkten nachher dann gar nicht so richtig unterscheiden, ist das jetzt ein Symbol, das auf Christus gemünzt ist, oder ist das ein Symbol, das auf Gemeinde gemünzt ist. Und das finde ich ein fast beängstigender Gedanke. Also so, wie wir am Anfang schon gesehen haben, wir können Christus und den Vater nicht richtig unterscheiden. Am Schluss sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, Christus und Gemeinde sind so miteinander verwoben, dass man die zwei auch nicht mehr richtig unterscheiden kann. Und dann lesen wir andere Texte vom Johannes, also so das hohepriesterliche Gebet, zum Beispiel kurz vor der Kreuzigung, wo Christus permanent über das redet und sagt, der Vater und mir in euch. Wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Wie der Vater im Himmel mit mir, so ich mit euch. Und in der Offenbarung haben wir genau die gleiche Aussage eigentlich drin, wenn wir das so als einen Erzählbogen sehen, da drin. Da habe ich das gesagt, ich glaube, bei allem, was passiert innerhalb von der Offenbarung, ich glaube, die 2 Säulen die müssen wir im Kopf haben. Nämlich zu sehen, wo stehen wir jetzt als globale, weltweite Kirche. Was ist das? Und zu sehen, was ist Christus schon jetzt? Christus ist jetzt schon verherrlicht. Er ist nicht mehr der Mensch, aber wir schon. Aber am Ende, Offenbarung 21 und 22, die Herrlichkeit, die Verherrlichung, die kommt auch für uns. In einer Art und Weise, wo so unglaublich gross ist, dass ich mich hüte zu versuchen, das irgendwie abschliessend zu erklären, sondern es ist eigentlich einfach ein Eintauchen und das Staunen darüber immer und immer wieder. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in die Faszination mitnehmen, die ich da neu gewonnen habe für die, die Sendschreiben und die Offenbarung als Ganzes. Genau, wenn da jetzt noch irgendwo Sachen offen sind oder so, tun wir gerne noch. Ja. Ja. Nein, es gibt eben im Kolosserbrief kommt Laodicea noch kurz vor und jetzt muss ich gerade aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Ich kann schnell mein schlaues Bibelprogramm fragen. Wo es überall vorkommt. Da genau, Kolosserbrief haben wir es drin. Dort geht es um die Grüße an die Gemeinde. Genau, dort ist auch dort gehört, hat man auch die Nachbarstädte zum Beispiel drin, oder Hierapolis, oder eben sieht dort so die historischen Verbindungen auch. Und dann ist es aber, glaube ich, noch ein zweiter. Ich habe gemeint, in der Apostelgeschichte wäre es auch nochmal, aber vielleicht habe ich das falsch im Kopf. Ja, aber es ist eigentlich nicht innerbiblisch nicht viel mehr sonstige Informationen, die wir haben.
Aber die Gemeinde ist bestand geblieben, weil es gibt das Konzil
3.20. Ja. Genau, die Synode. Genau. Es gibt genau die Gemeinde, die blieb bestehen. Und eben im 4. Jahrhundert gibt es eine wichtige Synode dort. Ja. Was eben so ein bisschen darauf hinweist, dass es mit dieser Gemeinde weitergegangen ist. Ja. Sehr hoffnungsvoll für mich. Ja. Gibt es andere noch Fragen oder Sonstiges? Gut, sonst danke euch viel mal. Wir haben es lang gehabt, fast 2 Stunden. ist pädagogisch nicht so intelligent, das eigentlich ohne Pause zu machen. Aber vielleicht müsst ihr es auch nochmal nachlesen. Genau, aber ich hoffe, es hat euch motiviert, auch nochmal selber reinzugehen, selber die Sachen anzuschauen. Ich merke immer, ich profitiere am meisten, wenn ich es selber anschaue und nicht einfach irgendwo eine Auslegung von irgendjemandem hören oder lesen. Ja. Also ich wünsche euch schönen Abend, kommen gut heim, schlafen gut, träumen nicht zu wild, je nachdem, was ihr sonst noch aus der Offenbarung lesen, sondern bleiben da mit dem Fokus auf Jesus. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Einen schönen Abend miteinander.